Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Genau, Bildung in Thüringen, heute die letzte Sendung im Jahr, also quasi unsere Weihnachtsausgabe. Wir begrüßen euch recht herzlich. Wer ist wir? Michael Kummer am Apparat und neben mir
Justin Walter.
Hallo, Justin.
Hallo.
Und wir haben heute zwei Studiogäste. Katja Nonn ist im Studio. Hallo, Katja.
Hallo.
Und Thomas Hoffmann ist auch gekommen. Hallo.
Ja, hallo.
So, ihr wisst natürlich nicht, wer ist Katja Nonn und wer ist Thomas Hoffmann. Sie sind beide im sogenannten Landesausschuss Diversity unterwegs. Was ist das eigentlich, ein Landesausschuss? Da kommen wir gleich dazu. Das ist innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und wir haben die beiden eingeladen, weil wir mit ihnen quasi ihr Schwerpunktthema besprechen wollen, was sie jedes Jahr umtreibt und diesmal mit dem schönen Titel Geschlecht ist politisch, Bildungsbarrieren und Bildungschancen. Und dazu werden wir sie heute ausquetschen. Aber zuerst ganz kurz zur Einführung, weil die meisten wissen das garantiert nicht. Also Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft ist klar, das ist die Gewerkschaft, die im Bildungsbereich zuständig ist und tätig ist, also für die Lehrer, Erzieher, Hochschuldozenten. Und da gibt es sozusagen eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Landesausschuss Diversity. Thomas vielleicht als erstes, mit was beschäftigt ihr euch denn da?
Ja, wir haben uns vor 9 Jahren gegründet, so mit der Idee, dass wir uns mit den, ja, sag mal, verschiedenen Dimensionen menschlicher Vielfalt beschäftigen wollen. Die Idee war zunächst mal gegen Diskriminierung. Was bedeutet gegen Diskriminierung? Wer ist diskriminiert? Diskriminiert sind meist Menschen, die irgendeiner Minderheit in der Gesellschaft angehören. Und die Idee war an sich, hier zu sagen, wir kämpfen gegen Diskriminierung, indem wir für die Akzeptanz der menschlichen Vielfalt kämpfen, für die Akzeptanz und in Wertsetzung der menschlichen Vielfalt, der menschlichen Diversität in ihrer ganzen Breite, in allen Dimensionen. Also nicht nur sagen, wir machen jetzt, bilden eine Frauengruppe und kämpfen für die Rechte der Frauen oder eine Schwulengruppe, um für die Rechte der Schwulen oder eine Lesbengruppe oder eine Gruppe von Migrantinnen zu bilden. Wir arbeiten alle zusammen mit ganz verschiedener Hintergrund, arbeiten wir zusammen, um die Vielfalt, die Diversität von Menschen in Wert zu setzen und das zu zeigen, für die Akzeptanz zu kämpfen.
Also auch die Sichtbarmachung vor allen Dingen, genau.
Und das ist auch notwendig innerhalb der Gewerkschaft. Das sind ja alles aufgeklärte Leute, stelle ich mir jetzt vor.
Oh ja, schön wär's. Auch nicht immer alle. Ich glaube, vielen ist, also deswegen auch die Sichtbarmachung jetzt als Einwurf von mir. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was es so für Diversitätskategorien gibt, dass es halt auch einfach zusammenhängt, dass man als Frau nicht einfach nur eine Frau ist, sondern dass man eben halt auch zum Beispiel einen sozioökonomischen Hintergrund hat. Also sprich, aus was für einem familiären Hintergrund kommt man. Kommt man aus einem gut situierten Elternhaus, hat man natürlich bessere Aufstiegschancen, auch Bildungschancen, was ja für uns auch immer ein wichtiges Thema ist, ist ja auch, dass es eben gerade in Schulen, in Kitas und auch in anderen Einrichtungen der schulischen Bildung so ist, dass eben der Hintergrund, also der soziale Hintergrund der Eltern immer eine große Rolle spielt. Dann aber auch das Geschlecht logischerweise und eben halt auch noch andere Kategorien, wie zum Beispiel die Herkunft, hat man eine migrantische Herkunft oder eben halt auch nicht. Das ist sehr gravierend mitunter. Das hat Einfluss auf den Stand in der Gesellschaft und wie man auch voran und durchkommt. Also weil unser System, unser Gesellschaftssystem ist nicht so durchlässig, wie viele immer glauben. Und das wollen wir eben halt vor allen Dingen sichtbar machen. Und das ist aber ja, wie gesagt, man nicht immer nur als eine Form in die Welt rausgeht, so als Frau oder Mann oder als ein anderes Geschlecht, sondern dass da eben auch noch andere Kategorien mit reinspielen. Deswegen ist es Diversity. Also das soll alle möglichen Gruppen möglichst abbilden und auch ja, die Stimme laut machen.
Mhm. Und ihr habt euch innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gefunden als Gruppe. Das ist dort auch anerkannt, soweit ich gehört habe. Und ihr habt dort eine Plattform, eure Themen auch unterzubringen. Also Stichwort die Mitgliederzeitung. Ihr macht einmal im Jahr so einen ganzen Schwerpunkt. Dieses Jahr geht es, wie gesagt, um Bildungsbarrieren, Bildungschancen. Dazu kommen wir jetzt im Lauf der Sendung. Es wird also um das Thema Mehrheitsgesellschaft gehen. Es wird um das Frauenwahlrecht gehen. Da hat sich Katja speziell mit beschäftigt. Da haben wir ein paar fiese Fragen uns ausgedacht. Thomas sagt, erzählt uns noch was zu den Diversitätsbeauftragten an Thüringer Hochschulen. Und wir haben ein Interview vorher geführt.
Genau. Und zwar das Interview war mit Dorothea Gläser, die auch eine Sprecherin der jungen GEW ist. Und mit ihr haben wir über Sexualaufklärung in Thüringer Biologiebüchern gesprochen.
Genau. Und dieses schöne Programm haben wir uns heute vorgenommen in der nächsten kommenden Stunde. Und jetzt die erste, wie sollte es anders sein, Weihnachtsmusik.
So, ich habe jetzt mir mal reingegrätscht in den Beifall. Also es spielen sich ganz tolle Szenen ab hier im Studio. Die Studiogäste, also die eine Hälfte mag das überhaupt nicht. Die andere hat gesagt, das ist eigentlich ganz nett. Draußen wird getanzt bei den Radio-Freie-Mitarbeitern. Ja, es ist richtig gute Stimmung hier. Richtig gute Stimmung. Justin, du musst dein Mikro anstellen.
Richtig gute Stimmung hier.
Genau. Gut, wir kommen zurück zum Thema. Nachher kommen noch viel bessere Weihnachtslieder. Ihr könnt euch freuen. Genau, also Landesausschuss Diversity, heute im Studio Katja Nonn und Thomas Hoffmann vom sogenannten Landesausschuss Diversity, die sich also mit Diversitätsfragen, also Vielfaltsfragen in allen möglichen Aspekten beschäftigen, das innerhalb ihres gewerkschaftlichen Tuns. Und sie, was haben wir jetzt auch schon rausgearbeitet, bringen jedes Jahr einen großen Schwerpunkt raus in der Mitgliederzeitung. Das ist auch online und wird vielfältig veröffentlicht, unter anderem auch, indem wir hier darüber sprechen.
Genau, und da würde ich dich einfach, Thomas, mal fragen, welche Themen habt ihr denn dieses Jahr in der Bezeichnung so abgedeckt? Und was waren vielleicht deine Lieblingsthemen, sag ich mal?
Ja gut, wenn ich mit dem Lieblingsthema anfange, komme ich zu dem Artikel, den wir gleich so ein bisschen besprechen werden. Die Überlegung überhaupt, gibt es überhaupt Mehrheiten oder sind nicht Minderheiten normal? Gehören wir nicht alle zu einer Minderheit? Dann ein Artikel, den ich auch sehr schön finde, ist von einem Kollegen, der Erzieher ist, geschrieben worden, der vor kurzem Vater geworden ist und der einfach genervt ist von der Frage, was ist es denn? Mhm. Und wenn die Antwort kommt, ja, ein Kind. Die Leute irritiert schauen und wenn wir wissen wollen, ist es ein Junge oder ein Mädchen und wollen geschlechterbezogene Kleidung haben und Überschrift, was wird es denn? Ist doch egal, Hauptsache gesund. Mhm. Finde ich sehr positive Einstellung zum Menschsein. Dann haben wir sind ja, unsere Mitglieder sind ja ErzieherInnen und LehrerInnen überwiegend. Da haben wir dann Vorstellung von Kinderbüchern, wo auch also gerade dann in Kinderbüchern vorgestellt wird, dass es eben nicht nur heterosexuelle Männer und Frauen gibt, sondern ganz andere Formen von ganz andere Lebensweisen und auch Formen des Zusammenlebens. Da gibt es sehr viele schöne Kinderbücher, die da vorgestellt werden und im Hinblick auf Lehrer und LehrerInnen auch ein Artikel zum Schulrecht, was eigentlich das Schulrecht zu geschlechtlicher Vielfalt sagt und was man dann, wie es aussieht mit dem diversen Geschlecht. Weiterhin gibt es dann von Markus Hein auch einen sehr schönen einen Kollegen aus dem Landesausschuss, sehr schönen Artikel dazu zum Thema, zum Umgang eben mit intergeschlechtlichen und nicht binären Menschen, wo auch gerade thematisiert, dass also die Menschen immer noch bis heute Menschen, die nach der Geburt, wo das Geschlecht nicht klar zuordnenbar ist, zwanghaft einem Geschlecht zugeordnet werden, dass da also lange Zeit eben ein sehr großes Unrecht geschehen ist, was aber recht war. Ja. Dann noch ein Glossar eigentlich zum Thema Gender, Wir leben ja auch in der Zeit des Antigenderismus von einigen von politisch Rechten, dass wir da etwas mal aufklären zum Begriff Gender, was es bedeutet, warum. Wir haben einen Artikel zu 50 Jahre Stonewall, das war die Kampf der Emanzipation von Schwulen und Lesben 1969 in Amerika gestartet und dann auch sehr schöne Artikel eben zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, den wir auch noch vorstellen.
Dazu kommen wir ja noch, da werden wir Katja noch dazu befragen, aber für unsere Zuhörer nochmal als kleiner Service so eine Begriffsdefinition, weil das fiel jetzt schon mal, das Wort Intergeschlecht und nicht binär. Du hast es ganz kurz erwähnt. Katja kann auch einspringen, wenn du da jetzt spontan fitter bist. Also, dass man einfach sozusagen eine kurze Begriffsdefinition macht. Es gibt ja intrageschlechtlich, intergeschlechtlich, nicht binär.
Also mit allen Begriffen bin ich auch nicht ganz hundertprozentig. Dafür haben wir dieses unfassbar großartige Glossar auch. Aber was nicht binär im Wesentlichen bedeutet, ist, dass Geschlecht als solches vor allen Dingen im sozialen Spektrum als nicht zweigeschlechtlich verstanden wird, sondern also dass es nicht nur Mann und Frau gibt, sondern dass es eben halt ein Spektrum ist und dass man sich da einordnen kann, dass es nicht auch nur typisch männliche, typisch weibliche Verhaltensweisen gibt, die dann einer Person zugeschrieben werden und man eben halt so sein muss, sondern dass das eben, wie gesagt, eine Vielfalt von Möglichkeiten ist, wie man sich zuordnen kann. Und Intergeschlechtlichkeit ist tatsächlich das wird zum Beispiel auch sehr häufig bei Angriffen von rechts negiert, dass es das gar nicht geben würde. Das ist einfach eine biologische Tatsache, dass es Menschen gibt, die auf die Welt kommen, denen eben halt nicht eindeutig das biologische Geschlecht in irgendeiner Form zugeordnet werden kann, einfach weil sie mehrere Geschlechtsmerkmale aufweisen können. Und da gibt es auch verschiedene Abstufungen in der Ausprägung. Das meint der Begriff intergeschlechtlich. Und da sind noch mehr Begriffe gewesen. Transidente Menschen, genau, die sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wird, eben nicht einverstanden erklären, beziehungsweise sich da in dieser Zuschreibung nicht wiederfinden und in dem Zusammenhang einfach das auch ablehnen, zum Beispiel auch den Weg einer Geschlechtsanpassung gehen wollen, machen auch nicht alle Menschen. Das ist je nachdem, wie es für die Person eben in dem Moment das Richtige ist, diesen Weg können sie gehen. Mhm. Das ist auch gut so, dass das geht, aber es ist auch in Deutschland zum Beispiel noch mit sehr hohen Hürden versehen, die viele Menschen auch sehr emotional und psychisch belasten.
Okay, Thomas, ich würde sagen, wir kommen mal auf dein erstes Thema oder auf deinen ersten Text zu sprechen. Und der heißt ja Wieder der Mehrheitsgesellschaft. Ihr habt ja vorhin auch schon ein bisschen in der Einleitung gesagt, auch Diversity hat viel mit Mehrheiten und Minderheiten zu tun. Und du schreibst auch selbst in dem Text, dass du zu vielen oder zu einigen Minderheiten gehörst. Zu welchen denn zum Beispiel?
Oh, ich gehöre zu ganz vielen Minderheiten. Und danach kannst du dir auch mal überlegen, zu welchen Minderheiten du gehörst. Also ich zum Beispiel, ich bin ein Mann. Schon wenn ich so sehe für deutsche Bevölkerung, ich glaube, die Männer stellen eher eine Minderheit dar. Selbst die Cis-Männer, was ist ein Cis-Mann? Das ist einer, der als Mann geboren wurde und immer noch einer ist. Ich bin 1,98 Meter groß. Wenn ich durch die Straßen gehe, das ist auch eine Minderheit. Dann wiege ich 120 Kilo, das ist fast noch eine Minderheit. In der Gesellschaft Schuhgröße 48 ist auch eine Minderheit. Ich bin in Hamburg geboren und arbeite in Thüringen. Das sind auch nicht so viele hier. Ne? Das ist auch eine Minderheit in der Gesellschaft. Mhm. Ich habe eine Ausbildung als Binnenschiffer und arbeite an der Hochschule. Das sind auch nicht so viele Binnenschiffer, die jetzt an der Hochschule arbeiten. Und von denen dann noch der Vater aus Ostpreußen stammt und die Mutter aus Oberschlesien. Das ist auch eine Minderheit. Das sind auch nicht so viele. Dann bin ich noch schwul. Dann lebe ich noch mit einem irischen Partner zusammen. Sind auch nicht so viele. Das ist alles nur Minderheiten. Und wenn ich all diese Minderheiten zusammennehme, da gibt's in der Schnittmenge dieser Minderheiten, da gibt's nur einen Menschen und das bin ich. Ja. Und das könnt ihr für euch dann, glaube ich, genauso anwenden, wenn ihr überlegt, zu welchen Minderheiten ihr alles gehört. Und da kommt dann am Ende ein einzigartiges Individuum raus, das wunderschön ist, dass wir alle dann wertschätzen können und dass wir wertschätzend auch nach außen darstellen können. Das ist eben, dass wir sind an sich, jeder für uns ist die Schnittmenge von ganz vielen Minderheiten.
Mhm. In unserer Gesellschaft wird ja eigentlich häufig so gesagt, ja, wir sind eine Mehrheit oder es wird immer von der Mehrheitsgesellschaft geredet. Aber was siehst du denn eigentlich problematisch an einer Mehrheitsgesellschaft oder wer bestimmt überhaupt über Mehrheiten?
Wenn man den Begriff der Mehrheitsgesellschaft verwendet, oder diejenigen, die den Begriff der Mehrheitsgesellschaft verwenden den auch sehr oft, ja, mit der Zielsetzung des, oder mit dem Hintergedanken, dass Minderheiten an sich nicht so von Bedeutung sind, ja, und dass man für diese Minderheiten an sich auch nichts tun muss. Man muss die, weil man die Interessen der Mehrheit durchsetzt. Warum soll man die, zum Beispiel diejenigen, die polemisieren gegen Migranten und Unterstützungssysteme für Migranten und Migrantinnen, tun das eben, sagen, wir sind eben nicht die Mehrheit. Die Mehrheit, wir wollen was für die Mehrheit tun. Warum sollen wir was für Schwule und Lesben tun? Vermeintliche Mehrheit ist es nicht. Und deswegen braucht man dafür diese Minderheit nicht zu tun. Und das ist also insbesondere im rechten Spektrum ganz klar, wird versucht, irgendwelche Mehrheiten zu konstruieren, die vielleicht gar keine sind, die es vielleicht gar nicht gibt, ja, die man also vermeintlich konstruiert. Weil wenn man so den Begriff der Mehrheit verwendet, dann ist es allenfalls ein Verhandlungsprozess, dass sich verschiedene Minderheiten zusammenfinden und dann vielleicht gemeinsame Positionen finden, aber damit ist es keine Mehrheit.
Ja. Aber es gibt ja schon Schnittmengen zwischen den ganz vielen Individuen. Also zum Beispiel in Thüringen gibt's, die meisten werden hier Thüringer sein, nehme ich mal an. Also hier geboren irgendwie und sich als Thüringer fühlen. Und wenn das 80-90% vielleicht sind. Da gibt es ja schon auch legitime Interessen der Mehrheit für diese oder jene Politik. Oder siehst du das anders? Das ist ja sozusagen die Frage nach dem, sagen wir, Demokratieprinzip. Also die Mehrheit, das ist ja das Prinzip, was dahinter steckt. Jeder hat eine Stimme, jeder wird gefragt und die Mehrheit entscheidet. Das sind nicht immer kluge Entscheidungen, aber es sind immer demokratische.
Es sind demokratische Entscheidungen, aber es bedeutet nicht, dass dann du hast gesagt, also 80% der Menschen, die hier leben, sind eventuell hier geboren. Wenn man jetzt danach fragt, sind deren Eltern auch hier geboren, dann werden schon weniger. Das ist dann vielleicht noch 60%. Und so weiter. Und es bedeutet nicht, wenn man also eine Politik der Mehrheit macht, dass man die Minderheiten dann nicht respektiert und unterdrückt. Denn jedes Mitglied an einer Mehrheit, zum Beispiel der hier in Thüringen Geborenen, gehört auch ganz vielen verschiedenen Minderheiten an. Mhm. Zum Beispiel, indem er oder sie in armen Verhältnissen geboren ist und aufgewachsen. Zum Beispiel, dass die Eltern vor 30 Jahren studiert haben. Auch das ist eine Minderheit. Wir gehören alle ganz vielen verschiedenen Minderheiten an, und es gibt dann vielleicht einige äußere Merkmale, und ich sag mal, in Thüringen geboren zu sein, aufgewachsen, ist dann doch mehr ein äußeres Merkmal, das dann vielleicht eine Mehrheit bilden, aber wichtig ist eben dann auch gerade die Minderheiten im Auge zu haben und auch den Begriff der Solidarität, den manche für abgedroschen halten, halte ich für sehr wichtig. Also auch Solidarität mit jedem Menschen, mit den Minderheiten.
Ich könnte dazu auch noch einhaken. Es ist ja auch so, ich glaube, was immer sehr häufig missverstanden wird, ist, dass Demokratie immer ein Prozess ist und nicht gesetzt ist, sondern dass diese Mehrheiten, die sich immer mal wieder für gewisse Dinge, die entschieden werden müssen, finden, sich vielleicht bei einer nächsten Frage ganz anders entscheiden. Also das ist nicht statisch. Und ich glaube, das ist das, was viele, die eben halt zum Beispiel Minderheitenrechte negieren und sagen, brauchen wir nicht, was soll man das jetzt hier irgendwie propagieren, das ist alles Propaganda oder so. Es gibt doch so viele Menschen, die was anderes wollen. Die haben nicht verstanden, dass es immer um Teilbereiche des Lebens geht, die da ausgehandelt werden. Und dass natürlich zum Beispiel eine lesbische Frau im Vorstand der AfD sein kann, die halt aber eigentlich, glaube ich, ganz andere Interessen hätte, aber dadurch, dass sie eine neoliberale Person ist, sich in dieser Partei wiederfindet. Oder dass es eben in Parteien, die zum Beispiel ein fundamental christliches Weltbild vertreten, dass es da auch Leute gibt, die sich zum Beispiel eher so in der queeren Community wiederfinden, weil sie eben halt zum Beispiel Unternehmerinnen sind. Das sind ja alles, das sind eben diese verschiedenen Teilidentitäten, die man dann immer wieder neu aushandeln muss. Und da kommt es, glaube ich, eher auf die Fragestellung an und nicht so sehr auf, gehöre ich jetzt gerade einfach durch Zufall einer großen Gruppe an. Ja. Denn Thomas hat es eigentlich mit dem Individuum schon ganz gut auf den Punkt gebracht. dass das eben trotz allem dann immer wieder, ich finde ja mich dann eben vielleicht mal bei einer Partei wieder oder eben auch bei einer Gewerkschaft wieder oder bei einem Verein, solche Dinge, die, das sind alles Teile meiner Persönlichkeiten, die ich dann mit mir selber aushandeln muss und dann vielleicht mit anderen noch. Ich glaube, das ist dann so der ganz entscheidende Punkt, weswegen das mit diesem Mehrheitsentscheid nicht immer so funktioniert, dass es eben nicht statisch ist.
Interessant ist ja jetzt auch die politische Lage. Es ist jetzt ja nur eindeutig, dass keine Partei eine Mehrheit gekriegt hat, genau, und selbst noch nicht mal irgendein Block eine Mehrheit bekommen hat. Und da müssen jetzt wahrscheinlich künftig zu den einzelnen Fragen im Landtag, bei jeder einzelnen Frage muss neu ausgehandelt werden, wie man eine Position findet, die zumindest im Landtag unter den Abgeordneten dann mehrheitsfähig ist, dass dann auch Vorhaben umgesetzt werden können.
Das macht es in gewisser Weise natürlich spannend und verschiebt so ein bisschen das Machtgleichgewicht Richtung Parlament. Ne? Die Gefahr ist natürlich, dass es, immer nur der kleinste gemeinsame Kompromiss also gefunden wird und jetzt 5 Jahre durchverwaltet wird, ne? Und nicht regiert. Also die Gefahr sehe ich schon. Ich danke erstmal für den Einstieg, weil das ja sozusagen wie so eine Klammer ist in diese gesamten Themen. Also Mehrheitsrechte, Minderheitenrechte. Wir haben ein Interview vorbereitet mit Dorothea Gläser. Das spielen wir nach der nächsten Musik ab. Es ist übrigens das nächste Weihnachtslied. Hier kommt schon Freude auf. Dorothea haben wir befragt, oder sie hat Biologiebücher, also Thüringer Biologiebücher für die Schulen hinterfragt. Und zwar zum Thema Sexualaufklärung. Wie wird dort eigentlich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt abgebildet und den Schülern nahegebracht? Justin hat das Interview geführt nach der nächsten Musik.
Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
So, und das war die Musik und Sie hören noch immer Bildung in Thüringen. Nun haben wir einen neuen Gast bei uns, nämlich Dorothea Gläser, mit der wir dieses Gespräch einen Tag zuvor aufgenommen haben. Hallo Dorothea.
Hallo.
Du bist ja Mitglied im Sprecherinnen-Team der Jungen GW und warst in der Dezember-DZ Autorin des Beitrags Sexualaufklärung unter der Lupe, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern. Dein Thema, nämlich eben geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern, war nicht nur eben das Thema in der Dezemberausgabe, sondern auch Thema deiner Masterarbeit. Da frage ich mich, aus welchen Gründen hast du denn das Thema sozusagen genommen? Also warum hast du dich diesem Thema gewidmet?
Ich habe eine Zeit lang, während ich studiert habe, in Jena bei einer Hochschulgruppe mitgemacht, mich engagiert. Die heißt Mit Sicherheit verliebt und dort haben wir ehrenamtlich Sexualaufklärung an Schulen angeboten. Das läuft so ein bisschen nach dem Peer Education Prinzip, also dass man als Student, Studentin nicht allzu viel älter ist als die SchülerInnen, die man da besucht und noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Und je länger ich dort gearbeitet habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich mich mit dem Thema Sexualaufklärung gerne auch in meiner Masterarbeit auseinandersetzen möchte. Und ich habe ja Psychologie studiert und habe dann eben mich so ein bisschen umgeschaut, wo gibt's da Verknüpfungspunkte zwischen Sexualaufklärung und Psychologie, welche Formalien muss ich erfüllen für die Masterarbeit, damit es quasi noch psychologisch genug ist. Und dann bin ich auf die Schulbuchanalyse von Melanie Bittner gestoßen. Das ist eine Studie, die habe ich auch in meinem Artikel erwähnt, die hat die GEW mal in Auftrag gegeben. Und Melanie Bittner hatte eben 2011 mehrere Schulbücher, allerdings deutschlandweit, auf dieses Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt untersucht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, 2011, seitdem hat sich sicher viel verändert. Ich wollte das auch methodisch mal noch ein bisschen mehr anpassen, das vielleicht ein bisschen besser vergleichbar zu machen, um solche Schulbuchanalysen auch in Zukunft vielleicht zu erleichtern.
Jetzt hast du gesagt, dass sich seit 2011 vielleicht viel verändert hat. Du hast dich ja, wie gesagt, auf Biologiebücher beschränkt. Was hat sich denn in den letzten Jahren, sag ich mal, geändert? Wurde mehr Wert auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gelegt? Und wenn ja, wie? Also kam es da wirklich zu wirklich großen thematischen Aufbrüchen oder wurde es eigentlich nur erklärt?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall was verändert, wenn man sich die Biologiebücher anschaut. Ich habe mir ja 10 Bücher angeschaut und ich kann ja mal so ein paar Zahlen nennen, einfach so für die Begrifflichkeiten. Also in 9 von 10 Büchern wird Homosexualität angesprochen, in 7 von 10 wird Bisexualität angesprochen. Und was sich auf jeden Fall sehr stark verändert hat, ist das geschlechtliche Vielfalt jetzt auch, ich würde nicht sagen überwiegend, aber immerhin thematisiert wird. Oft sind das nur so Nebensätze, aber in der Analyse von Bittner waren das, glaube ich, 1-2 Bücher oder so. Und jetzt waren das eben, dass in 6 von 10 Büchern, dass in 6 von 10 Büchern Trans, lass ich jetzt mal so breit, weil teilweise nur Transvestiten erwähnt wurden. Also das heißt auch nicht immer gleich, dass es sensibel erwähnt wurde. Aber immerhin in 6 von 10 Büchern spielte Transidentität eine Rolle und in 5 von 10 auch Interidentität. Und das heißt also, das ist präsenter geworden. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ist es noch lange keine Selbstverständlichkeit und das merkt man auch in den Büchern. Ganz oft fühlt sich das so an wie, ach ja, stimmt, da war ja dieses Thema, was wir auch noch mit abhaken müssen. Genau, und da gibt's ganz viele verschiedene Formen, auf die ich auch in meiner Arbeit eingegangen bin, wie das eben thematisiert werden kann und wie das auch thematisiert wurde in den Büchern. Da gibt's also quasi noch über die Art, wie geschlechtliche und sexuelle Vielfalt thematisiert wird, da gibt es noch viel zu tun.
Genau, und ich glaube, genau diesen Punkt, also dass diese Begrifflichkeiten wirklich im Prinzip nur kurz erklärt werden und eigentlich nicht wirklich, sag mal, groß aufgemacht werden, das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, den du in deinem Text als Sonderfall beschrieben hast. Und jetzt frage ich mich, was müsste sich da in Zukunft deiner Meinung nach ändern vielleicht noch oder verbessern, dass es ja mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, also ich kann ja zur Veranschaulichung mal noch ein paar Beispiele nennen, wie so eine Verbesonderung, habe ich das auch genannt, oder so ein Sonderfall aussehen kann. Also oft ist es so, dass es zu diesen Kapiteln zur Sexualaufklärung so eine Einleitung gibt, wo es irgendwie quasi der Schüler, die Schülerin angesprochen wird, so ja, jetzt geht's um Thema Sexualität, und das geschieht oft in so einem in so einem Stil, der so in die Richtung geht, ja, du wirst ja sicher schon selbst gemerkt haben, dass es dir in der Pubertät ein bisschen anders geht als Kind. Und ganz oft findet sich dann halt so eine Formulierung wie, du merkst, dass du in die Pubertät kommst daran, dass du dich für das andere Geschlecht interessierst, was halt einfach schon mal ganz viele Menschen ausschließt und auch irgendwie so eine Vorstellung davon schafft, wie Pubertät auszusehen hat. Und manchmal ist das auch ganz paradox, weil es Bücher gibt, da hat man das Gefühl, da haben 5 verschiedene Leute am Kapitel gesessen, wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, ne? Also da hat man dann so eine Einleitung und 5 Seiten weiter hinten ist aber ein richtig schöner und richtig sensibler Abschnitt, wo es um Coming Out bei geschlechtlicher Identität geht. Also es ist oft auch ganz paradox. Und in ganz vielen Büchern war das so, dass das Thema Homosexualität, Bisexualität und teilweise auch dann geschlechtliche Identität und geschlechtliche Vielfalt auf so Sonderseiten mit abgehandelt wurden. Also man hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen die Themenseite, so wie wenn man jetzt im Kapitel zu Umweltschutz irgendwie nochmal eine Themenseite, ja, keine Ahnung, zu Fridays for Future oder so machen würde, war das dann so die Themenseite, was es sonst noch so zu Sexualität zu sagen gibt. Und das ist natürlich für mich, also, oder wenn ich dieses Buch lesen würde, als queere Person, ist das so, okay, ich darf jetzt auf den Sonderseiten vorkommen, aber alles davor und alles danach ist für mich nicht relevant. Und das ist eben auch das, was besser werden muss. Also, dass es nicht nur darum geht, dass man so bestimmte Begrifflichkeiten abhakt, so von wegen, okay, habe ich jetzt gesagt, sondern dass eben LSBTI-Personen einfach auch mitgedacht werden als LeserInnen. Also man geht immer so von der Grundannahme aus, okay, man muss über diese Menschen berichten, aber es ist ja genauso wichtig, die einfach mitzudenken in ihren Bedürfnissen und den Fragen, die sie so haben.
Okay, die Pädagogin, also die Lehrer, die jetzt letztendlich mit diesen Büchern arbeiten wollen oder müssen, wie sehe denn da für dich die ideale Einbindung des Themas, also Vielfalt, im Unterricht selbst aus?
Also ich habe ja auch 2 Interviews geführt mit 2 Lehrkräften und die haben mir so ein bisschen erzählt, dass auf jeden Fall in der Lehramtsausbildung dieses Thema, wenn überhaupt, nur mit Samthandschuhen angefasst wird, dass es da noch ganz viel zu tun gibt und dass ganz viele Lehrkräfte, wenn sie in den Unterricht gehen, einfach gar nicht wissen, wie sie an dieses Thema herantreten sollen. Sexualität ist auch ein Thema, wo Menschen auch unabhängig von der Schule nicht wissen, wie sie darüber reden sollen. Also da muss auf jeden Fall in der Lehramtsausbildung viel getan werden. Und es gibt ja dieses Thüringer Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt und den Thüringer Bildungsplan. Und das sind zwei ganz tolle Papiere, wo ja die GEW teilweise auch mitgearbeitet hat. Und in denen sind ganz viele Ideen so für den Unterricht mit drin, die man sehr gut umsetzen kann. Aber die sind halt ganz vielen Lehrkräften gar nicht bekannt. Also diese Papiere mal noch ein bisschen mehr in die Schulen hineinzubringen, das wäre auf jeden Fall was, was man gut tun könnte. Ja.
Okay, danke Dorothea. Das war es leider auch schon wieder mit dem Gespräch. Ihr hört jetzt gleich nochmal ein bisschen Musik und danach sprechen wir weiter über die Dezember-DZ. Dankeschön.
So, wir sind zurück bei Bildung in Thüringen und sprechen jetzt mit Katja über ihr Thema in der Dezember-DZ. Und zwar, das war ja das Frauenwahlrecht in Deutschland. Und das Frauenwahlrecht in Deutschland hat ja dieses Jahr 100 Jahre gefeiert. Aber in deinem Artikel schreibst du ja, dass sich trotz dieser 100 Jahre noch keine wirkliche Gerechtigkeit in der Politik herrscht. Und da habe ich mal eine kleine Statistik rausgesucht, und zwar, oder ein paar Statistiken. Und seit diesem Jahr gibt es ja zum Beispiel aus Brandenburg den Vorstoß für eine Frauenquote auf den Wahllisten der einzelnen Parteien. Das heißt, dass dann Männer und Frauen abwechselnd diese Plätze einnehmen müssen. Das soll zu mehr Gerechtigkeit führen. Und da frage ich mich, oder frage ich dich, wie siehst du denn das? Also wird das dann zu mehr Gerechtigkeit führen?
Ich sage erstmal grundsätzlich ja. Okay. Eine paritätische Besetzung, zumindest, dass man es versucht, paritätisch zu besetzen, ist auf jeden Fall schon mal ein Vorstoß. Ich habe im Artikel auch drüber geschrieben, dass sich seit der letzten Wahlperiode in Thüringen ja auch einiges getan hat. Und das ist die Wahlperiode gewesen mit dem höchsten Frauenanteil bisher in Thüringen im Landtag gewesen. Und da hat sich ja schon auch einiges getan. Sei es jetzt die beitragsfreien Kita-Jahre und so weiter. Also da hat sich im Bildungsbereich auch einiges getan. Und der wird ja auch immer traditionell eher so weiblich assoziiert. Und das heißt schon, dass es da einiges an Fortschritten gab, und gleichzeitig werden die Themen, die diskutiert werden, dann auch einfach von mehr Frauen aufgerufen, weil Frauen dann ja auch Initiative zeigen können und auch mal müssen. Also ich glaube, dass dadurch auch Frauen sehr viel eher wissen, so dass sie sich nicht mehr nur mit Männern auseinandersetzen müssen in einem Gremium. Das hat durchaus, glaube ich, auch schon einen positiven Effekt, dass sie dann auch mal eher das Wort ergreifen für ihre Themen, egal was es jetzt ist. Ich habe ja nicht umsonst meinen Artikel auch mit "Es reicht" noch lange nicht überschrieben. Mhm. Und der hätte auch, glaube ich, noch ein bisschen bissiger werden können, aber ich hatte nicht so viel Platz. Ja.
Ich habe erstmal zwei Verständnisfragen. Ja. Und zwar einmal, Frauenwahlrecht ist ja doppelt gedacht. Einmal das Aktive wie das Passive. Das, glaube ich, muss man in der Diskussion vielleicht auseinanderhalten. Ja. Das Zweite ist, wenn du jetzt von Gerechtigkeit sprichst, oder das war ja auch deine Frage, Justin, wann ist es denn mehr gerecht oder so? Was bedeutet denn gerecht? Also, dass sich Frauen so auf die Listen aufstellen lassen, anzahlmäßig, dass es genau dem Proporz oder der Verteilung in der Bevölkerung entspricht. Ist das gerecht oder alles andere nicht? Oder was meinst du mit Gerechtigkeit in der Richtung?
Naja gut, ich würde vielleicht nicht Gerechtigkeit sagen. Ich würde einfach sagen, dass es eine stärkere Wahrnehmung der Themen einfach ist. Das finde ich einfach sehr viel sinnvoller und auch sehr viel fairer und dann eben halt im letzten Rückschluss auch gerechter, weil nehmen wir einfach mal die Bundesebene, ja? Also es ist keine Ahnung, wann hatten wir die letzte Gesundheitsministerin? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich kann mich auch schon gar nicht mehr dran erinnern. Wir haben jetzt Jens Spahn, und den interessiert halt einfach mal zum Beispiel der Abtreibungsparagraf gleich null. Aha. Der findet den total unwichtig, hat irgend so eine bescheuerte Kompromisslösung vorgelegt, von der ich denke, oh mein Gott, hätten wir uns auch alles sparen können. Jetzt ist schon wieder eine Ärztin verklagt worden auf 2.000 Euro Strafe, weil sie angeblich Werbung auf ihrer Homepage macht für Abtreibung, was totaler Käse ist. Und dann frage ich mich halt, wäre das vielleicht anders gelaufen, wenn zum Beispiel die Regierung paritätisch besetzt werden müsste und dann mehr Frauen in der Regierung, vielleicht nicht unbedingt im Gesundheitsministerium, aber in anderen Ministerien wären, die dann einfach sagen könnten, warte mal Freundchen, so nicht, das kannst du so nicht machen, weil die Ressorts, selbst wenn die ja getrennt sind, durchaus auch übergreifen. Also Gesundheitspolitik kann ja durchaus auch mit in das Familienministerium reingreifen, wenn es zum Beispiel darum geht, Ernährung zu klären oder so. Und da finde ich schon, wenn es eine gerechtere Besetzung, also eine relativ gleichmäßige Besetzung sowohl der Parlamente als auch der Regierungen gäbe, würden mehr Themen endlich mal angefasst werden und dann aber auch richtig angefasst werden und dann auch mal richtig bearbeitet werden, so dass die Menschen, die sich jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten für diese Themen einsetzen, also Abtreibung ist ja nicht erst seit vorgestern ein Thema, sondern schon sehr viel länger, dass die endlich auch mal wirklich zum Zug kommen und nicht mehr kriminalisiert werden zum Beispiel.
Also wir kommen nachher nochmal zu dem Thema mit dem sozusagen das Wahlrecht, also wählen Frauen auch so häufig wie Männer und so, da kommen wir nochmal zu, aber jetzt das andere ist ja sozusagen das passive Wahlrecht, also sich wählen zu lassen über, wenn du jetzt sagst, eine ungefähr paritätische Besetzung, das heißt ungefähr 50%, was müsste denn geschehen, das machen ja, Frauen lassen sich seltener aufstellen auf die Listen. Woran liegt das erstens und zweitens, was könnte getan werden, damit mehr Frauen sich überhaupt als Kandidatinnen aufstellen lassen?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass sich Frauen immer seltener aufstellen lassen. Wenn man sich manche Parteien anguckt, die haben halt einfach nicht so viele weibliche Mitglieder. Das ist schon mal der eine Punkt. Da könnte man viel machen, um das Paritätische zu besetzen. Dann ist es natürlich auch...
Indem man die Männer rausschmeißt? Oder
nee, nicht indem man die Männer rausschmeißt, sondern indem man sich einfach darum bemüht, dass die Frauen, die vielleicht schon in der Partei sind, auch animiert werden, sich zu engagieren. Ich glaube einfach, dass sie irgendwann auch keinen Bock mehr haben, ständig gegen so ein männliches Bollwerk anzulaufen. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann natürlich immer auch die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ganz, ganz klar. Egal welche Familienform, in welcher Familienform man selber lebt, das ist immer ein Hindernis und Frauen müssen sich ständig irgendwelche Klopper gefallen lassen, von wegen, ja, was machst du, was ist mit den Kindern oder wer pflegt denn deine Mutti und A und O und Männer werden da nie gefragt, das ist kompletter Bullshit. Dann natürlich auch die Art und Weise, wie mit Frauen in der Politik umgegangen wird. Also ich kann es nicht mehr hören, dass zum Beispiel Angela Merkel als Mutti bezeichnet wird, das kotzt mich hart an. Da möchte ich eigentlich demjenigen, der die so bezeichnet, immer schön was sagen. Und allein diese Abwertung immer wieder von Frauen in der Politik, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, das hält auch viele Frauen ab, sich aufstellen zu lassen tatsächlich.
Okay, wir haben jetzt ja viel über die passive Wahlrecht sozusagen gesprochen, also dass man sie aufstellt. Nun gibt es ja auch das aktive Wahlrecht, also dass die Frauen auch natürlich selber wählen. Kennst du denn da Statistiken, die sagen, oder ob Frauen häufiger als Männer zum Beispiel ihr Wahlrecht wahrnehmen?
Bedingt, also wenig kenne ich dazu. Also aus der letzten Landtagswahl ist es so, dass Frauen relativ genauso häufig wählen wie Männer, also in Relation immer gesetzt zur Bevölkerungszahl. Ich sag mal, an den radikalen Rändern wählen, vor allen Dingen rechts eher wenig wählen. Also das ist tendenziell eher kein Frauenfeld, wo gewählt wird und ansonsten eher so ein bisschen in der Mitte herum wählen.
Also sie wählen sozusagen ein bisschen risikoärmer. Ne? Sie setzen eher so ein bisschen auf das Mitte, altbewährtes, also nicht unbedingt altbewährtes im Sinne von konservativ, sondern naja, also wo man vielleicht sich schon ein bisschen länger auskennt. Ja, genau.
Vielleicht ist es aber auch ein bisschen eine Frage des Alters. Also ich meine, wir haben jetzt gerade so einen Generationenumbruch auch nochmal, den wir erleben, auch gerade in der Frauenbewegung, dass ich denke, dass das durchaus auch ein Faktor sein könnte.
Wir springen so ein bisschen zwischen den Themen hin und her. Also Thüringenwahl, Bundestagswahl, Frauen, wie viel wählen da, aktiv, passiv? Ich versuch's noch mal ein bisschen zu ordnen. weil vorhin die Frage kam nach der Statistik. Also es gibt zur letzten Bundestagswahl, die vor 2 Jahren stattfand, 2017, da waren so und so viele Millionen deutsche Bürger und Bürgerinnen stimmberechtigt. Und jetzt kommt die Zahl, die ist wichtig, 31,7 Millionen Frauen und 29,8 Millionen Männer. Das heißt, ungefähr 2 Millionen Frauen mehr waren stimmberechtigt. So, jetzt kann man natürlich fragen, nehmen die das auch in gleichem Maße in Anspruch, also prozentual? Und da war es tatsächlich so, es gab eine insgesamte Wahlbeteiligung von 76,2%. Frauen haben zu 76% ihre Stimme abgegeben. Also fast sozusagen, die Männer lagen von der Wahlbeteiligung, also der Quote, nur unwesentlich höher. Heißt aber, dass deutlich
also 76% von 2 Millionen, das ist die Differenz, quasi mehr Frauen ihre Stimme abgegeben haben. Also man kann sozusagen quantitativ nichts, keine Unterschiede mehr feststellen, zumindest in Deutschland nicht. Das ist wohl auch bei den Landtagswahlen im Großen und Ganzen so. Aber qualitativ, und das ist jetzt die andere Geschichte, die du angesprochen hast, und zwar, es gibt zur Landtagswahl, die dieses Jahr im Oktober hier stattfand, eine schöne oder eine vielleicht auch erschreckende Statistik. Und zwar, wir haben also die Geschlechteraufteilung Frau-Mann und wir haben Jung-Alt, Stadt-Land.
Ja.
Ja, so. Und da waren bei den, also jüngere Frauen in Städten haben zum Beispiel zu 35% Linke gewählt. Ältere Männer auf dem Land zu 37%. Das unterscheidet sich eigentlich nicht groß. Aber wo der richtige große Unterschied kommt, ist bei der AfD und bei den Grünen. Das ist nämlich genau umgedreht.
Ja.
Großer Anteil Grüne bei den jungen Frauen in den Städten, ganz klein auf dem Land bei den älteren Männern und bei der AfD halt umgedreht.
Ja.
Wie erklärst du dir das denn?
Na, für uns Frauen geht es nach wie vor um was. Also die Parteien, die da bevorzugt gewählt werden, sind halt diejenigen, die eben diese Themen auch auf dem Schirm haben. Also ganz ehrlich, eine Frau, die AfD wählt, sorry, die kann ich mir einfach nicht erklären. Das ist so, als würde man mir sagen, hier hast du eine Axt und damit kannst du aussuchen, welche Hand du dir abhacken möchtest. Ganz im Ernst. Also das ist eine Partei, die ist für mich als Frau unwählbar, muss ich ganz klar so sagen. Und bei den anderen Parteien ist die Thematik sowohl, ja, was weiß ich, egal ob es jetzt darum geht, die gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit, die Abtreibungsproblematik, die immer noch im Raum steht und alle anderen Themen, Sichtbarmachung von zum Beispiel Gewalt an Frauen und. Das ist alles bei den anderen Parteien, das ist Thema, das ist im Wahlprogramm teilweise verankert, dass das angegangen werden soll und. Also Frauen wählen da schon gezielt auch thematisch und wer sie vertritt, den wählen sie auch.
Okay.
Und auch wer sie anspricht konkret. Ja.
Dazu danke. Unsere Zeit rennt mit großen Schritten weg. Wir machen das nächste Weihnachtslied und danach ist Thomas Hoffmann nochmal fällig vor dem Mikro und erzählt uns was über Diversitätsbeauftragte an Thüringer Hochschulen. Auch ein wichtiges Thema und wir werden überhaupt erst mal erklären, was bedeutet das überhaupt, was sind denn diese Diversitätsbeauftragten nach der nächsten Musik.
Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
So, und ihr hört immer noch Bildung in Thüringen. Wir widmen uns jetzt nochmal dem Thomas. Und zwar hast du ja noch einen weiteren Artikel geschrieben. Und zwar, der heißt, gut, dass es Diversitätsbeauftragte gibt. So, und jetzt wissen vielleicht viele Zuhörer nicht, was sind denn überhaupt Diversitätsbeauftragte und warum ist es gut, dass es sie gibt?
Ja, seit der letzten Novelle des Hochschulgesetzes 2018 ist es für alle Hochschulen verbindlich, dass sie eine Diversitätsbeauftragte einsetzen. Was ist das nun, diese Diversitätsbeauftragte? Warum habe ich habe es geschrieben jetzt, weil ich weiß, dass auch in Gewerkschaftsmitgliedern gibt es Kollegen, Kolleginnen, die damit fremdeln ein bisschen mit dem Begriff. Diversitätsbeauftragte nach Gesetz, sie sollen dazu beitragen, dass allen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der geschlechtlichen Identität oder der sexuellen Orientierung gleichberechtigt an der Forschung, der Lehre, dem Studium, der Weiterbildung im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb der Hochschule teilnehmen können. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, dass wir das jetzt haben. Ja. Denn wir haben festgestellt, dass gerade wenn Studierende in irgendeiner Form diskriminiert wurden, gab es an sich an den Hochschulen keine Ansprechpersonen dafür, keine Instanz, an die man sich hat wenden können. Das gibt es für Beschäftigte nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wie es überall das gibt. Aber für Studierende gab es an sich nichts und da war wirklich eine Lücke. Und so haben wir als GEW die Einrichtung dieser Diversitätsbeauftragten gefordert und sind sehr froh, dass der Gesetzgeber, die letzte Landesregierung, dass die letzte Landesregierung das nahezu identisch zu unserem Vorschlag in den Gesetzesentwurf zum Hochschulgesetz übernommen hat und dass der Landtag das dann auch beschlossen hat und dass wir jetzt eine Hochschulen-Diversitätsbeauftragten haben. Unterschied ist, wir haben uns vorstellen können oder haben zu überlegen, ob man den Diversitätsauftrag auf dem allgemeinen Antidiskriminierungsauftrag zusammen mit dem Gleichstellungsauftrag verbindet. Ja. Das war so ein bisschen unsere Überlegung. Der Gesetzgeber hat das jetzt nicht gemacht, er behält jetzt den Gleichstellungsauftrag unabhängig vom Diversitätsauftrag stehen, aber verbindet den Diversitätsauftrag insbesondere mit den Bedürfnissen schwerbehinderter Studierender.
Okay. Jetzt kommst du ja von der Hochschule oder bist beschäftigt an der Hochschule Nordhausen. Ist das ein ganzes Büro? Ist das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit einer halben Stelle? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und welche Kompetenzen hat er überhaupt?
Schön wäre es. Es ist bei uns ist zum Beispiel ein Professor, der nun sein Lehrgebiet ist nun Diversität, insofern passt es fachlich, aber der es nebenbei macht. Und dafür ein bisschen Ermäßigung bekommt von der Lehrverpflichtung, aber ist ein sehr engagierter Professor, der also der wirklich für Diversität kämpft und nicht nur die Hochschulleitung berät in der Richtung, sondern sie auch ein bisschen anstößt und der auf die Füße tritt, wenn es darum geht, etwas zu tun. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass es da jemand gibt, der sich so aktiv engagiert und der dann auch unterstützt. Und da habe ich diese Unterstützungsangebote schon auch wahrnehmen können. Ich habe mal ein Beispiel, was im Sommer passiert, da ist ein Studierender mit Migrationshintergrund, ist zusammengeschlagen worden, außerhalb des Campus zwar, aber offenkundig fremdenfeindliche Gewalt. Er hat mich kontaktiert aus dem Krankenhaus an einem Sonnabend. Ich habe ihn erstmal besucht dann, um mit ihm zu reden, was man machen kann. Er war wirklich traumatisiert und hilflos. Ich selber weiß ja auch nicht genau, welche Beratungsangebote gibt, was man tun kann. Ich habe Hochschulleitung und Diversitätsbeauftragten informiert und er hat sich wirklich sehr gut unterstützend gewirkt mit den bis hin zur Hinweis auf Beratungsangebote. Also er hat den Studierenden auch weiterhin unterstützend begleitet, hat es bei der Hochschulleitung thematisiert und wir arbeiten noch dran, was wir tun können als Hochschule, damit solche Vorfälle überhaupt erstmal gemeldet werden können, dass Studierende sich wissen, an wen sie sich wenden können und dass dann auch was passiert danach. Da arbeiten wir noch dran, aber ohne den Diversitätsbeauftragten wäre es, glaube ich, ziemlich schnell versucht worden, von verschiedenen Seiten unter den Teppich zu kehren, weil es ja nach außen nicht so gut aussieht.
Du hast dich ja bestimmt mit dem Kollegen, also dem Professor, der dafür zuständig ist, unterhalten. Reicht denn das aus, was sozusagen an Ressource da reingesteckt wird, also diese Abminderungsstunden, oder ist der Bedarf eigentlich vielleicht viel höher?
Der Bedarf ist größer. Der Bedarf ist größer, gerade in einer Zeit, wo es zunehmend Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, wie wir sie jetzt derzeit im Zusammenhang mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft ganz überall erleben. Ist der Bedarf größer? Also auch an einer kleinen Hochschule würde ich davon ausgehen, dass es mindestens eine Person gibt mit einer halben Stelle und bei einer großen Hochschule ganz klar, wo dann über, wie in Jena, 25.000 Hochschulmitglieder sind, die sich dann also voll wirklich da mit diesen Themen befasst. Denn zu tun gibt es leider mehr als genug auf diesem Gebiet. Ja. Und man kann ja auch Weiterbildungsangebote und andere Sachen organisieren.
Nun schreibst du ja auch in deinem Text, dass, ich zitiere es mal, in der Institution der Diversitätsbeauftragten steckt also ganz viel GEW. Also wo hat denn die GEW da direkt mitgewirkt? Also was steckt da an GEW drin?
Naja, wir haben die GEW hat ja auch Papier, also Beschlüsse und Dokumente zur Hochschulgesetzgebung. Da arbeite ich auf Bundesebene zusammen mit dem Gremium und ich habe dann zu diesem Thema unsere Vorstellung auf einer Konferenz der Fraktion Die Linke im Jahr 2015 vorgestellt. Da ging es dann um die, bevor an sich die Landesregierung die Novelle des Hochschulgesetzes eingeleitet hat, habe ich die GEW-Position in dieser Konferenz in der Fraktion Die Linke vorgestellt. Der wissenschaftspolitische Sprecher Christian Schaft hat das auch aufgegriffen und ich glaube, es ist auch sein Verdienst mit, dass es gelungen ist, dass das wirklich ins Gesetz gekommen ist. Da haben wir gut zusammengearbeitet und haben einen Erfolg und jetzt hoffen wir natürlich, dass sich das auch zeigt, dass wirklich dadurch Diskriminierung an Hochschulen weniger wird und Vielfalt mehr in Wert gesetzt wird und Vielfalt gelebt wird an den Hochschulen.
Danke Thomas, danke Katja. Unsere Zeit ist leider schon rum. Im Übrigen auch unsere Sendezeit im Jahr 2019. Ja. Justin, dir auch danke. Es war die erste relativ eigenständig vorbereitete Sendung von dir. Dafür nochmal danke.
Immer gerne.
Danke an die Zuhörerin, dass ihr uns die und Zuhörer, dass ihr uns die Treue haltet. Im nächsten Jahr geht's weiter. Nicht vergessen, immer am ersten und dritten Donnerstag hier bei Radio Frei, bei den anderen Radiostationen zu anderen Terminen. Also, macht's gut, schöne Weihnachtsfeiertage, bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.